Willkommen zu Nicht im Fachraum Essen, dem Podcast, bei dem wir euch Einblicke in spannende Projekte von NachwuchswissenschaftlerInnen zum Lehren und Lernen in Chemie und Physik vorstellen. Mein Name ist Ann-Kathrin Krebs und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. In dieser Episode ist Christoph Vogelsang von der Uni Paderborn als zusätzlicher Moderator mit dabei.
Ja, hallo auch, herzlich willkommen von mir.
In der heutigen Folge sprechen wir mit Melissa Kostan von der Universität Bremen über die Frage, wie Lehrkräfte physikdidaktische Forschung sehen.
Ja, hallo auch von mir.
Schön, dass du bei uns bist. Bitte stell dich doch einmal kurz vor.
Ja, mein Name ist Melissa Kostan und ich bin Doktorandin in der Physikdidaktik an der Universität in Bremen bei Christoph Kuhlgemeier. Ja, und ich bin jetzt seit etwas länger als 2 Jahren dabei und befinde mich gerade so, ich würde mal sagen, am Ende meiner Datenerhebung und in dieser Datenauswertungsphase.
Super, vielen Dank. Damit unsere Zuhörenden dich ein wenig kennenlernen können, möchten wir ein kurzes Spiel mit dir spielen. Wir geben dir abwechselnd Satzanfänge vor, die du dann vervollständigen kannst. Und der erste Satzanfang wäre, ein Phänomen, das mich an den Naturwissenschaften immer wieder begeistert, ist
Mimikry, kann ich ganz klar sagen. Vielleicht da als Kontext, also ich habe auch Biologie studiert und Mimikry ist eben ein biologisches Phänomen, bei dem bestimmte Arten das Verhalten oder auch das Aussehen von anderen Arten nachahmen, um dadurch irgendeine Art von Vorteil zu erlangen. Und hier noch ganz kurz dazu, was ich halt besonders spannend finde, ist die Mimikry bei Orchideen. Da gibt es so viele Beispiele für. Also wer das nicht kennt, googelt bitte einfach einmal Mimikry Orchideen und dann zum Beispiel Schimpanse. Und wenn ich solche Blüten sehe, die dann mich angucken und ich denke, ich gucke dann einem Schimpansen direkt ins Gesicht, das finde ich immer verblüffend und frage mich immer, wo ist da der Vorteil? Warum ist das so? Ich finde es total spannend.
Ein zweiter Satz anfangen. Ein erfolgreicher Tag an der Uni braucht auf jeden Fall.
Das braucht auf jeden Fall, dass ich 90% meiner To-Do-Liste abgearbeitet habe. Also das hat sich bei mir nach und nach so eingestellt. Ich finde so gerade in der Wissenschaft, man hat so viel, was man machen kann, so viele Anforderungen, was man ständig im Kopf hat. Und ich bin jetzt dazu übergegangen, das mir ganz klar aufzuschreiben, was ich an dem Tag schaffen kann. Und wenn ich 90% davon gemacht habe, bin ich zufrieden mit dem Tag.
Sehr vorbildlich, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Dahingehend vielleicht auch ein Buch, das jeder lesen soll, also eine Empfehlung von dir.
Das finde ich total schwierig. Ich habe lange überlegt und habe auch viele Bücher im Kopf, aber ich muss ja nur mal eins empfehlen. Und da habe ich mir das Buch Selbstbild von Carol Dweck ausgesucht. Vielleicht kennen das einige von euch, war schon auf Vorträgen bei der GDCP, wo eben auch Carol Dweck zitiert wurde. Und wenn man das jetzt mal ganz kurz zusammenfassen kann, dann geht es darum, wie man sich selbst sieht, ob man sich eher statische Eigenschaften zuweist, sowas wie ich bin talentiert oder ich bin intelligent oder auch ich bin nicht talentiert, ich bin nicht intelligent. Oder ob man sich eher dynamische Eigenschaften zuweist, sowas wie, ich bin vielleicht nicht so gut gerade im Klavierspielen, aber ich weiß, wenn ich das jeden Tag übe, dann werde ich besser. Und es zeigt sich tatsächlich, dass man wirklich am Ende erfolgreicher ist und vor allem auch glücklicher mit sich selbst ist, wenn man sich eben auf diese dynamischen Eigenschaften fokussiert, also auf den Lernprozess. Und das finde ich tatsächlich an dieser Stelle eine gute Empfehlung, weil gerade so eine Doktorarbeit bringt ja auch viele Herausforderungen mit sich. Und ich habe das Buch tatsächlich am Anfang der Dissertationsphase entdeckt und mir hat das geholfen, mich mehr auf den Lernprozess zu fokussieren und zufriedener zu sein.
Innerhalb deiner Arbeit beschäftigst du dich ja mit der Frage, wie Lehrkräfte das, was wir alltäglich machen, also fachdidaktische Forschung, selbst sehen. Wieso beschäftigst du dich gerade mit diesem Thema?
Ja, also ganz generell kann man ja sagen, dass fachdidaktische Forschung einen Schulbezug hat. Natürlich ist nicht alles das, was fachdidaktische Forschung macht, am Ende auch für die Schule und für Lehrkräfte an sich wichtig, aber natürlich schon irgendwie ein großer Teil auch. Und da kann man jetzt, wenn man mal ein Beispiel nehmen will, ja auch so an so fachdidaktische Unterrichtsmaterialien, auch so innovative Unterrichtsmaterialien denken. Also zum Beispiel Unterrichtskonzeptionen, die entwickelt werden in der fachdidaktischen Forschung für Lehrkräfte. Mit dem Ziel, am Ende natürlich Unterricht zu verbessern und ja, zur Professionalität von Lehrkräften beizutragen. Zum Beispiel auch in den Schülervorstellungen berücksichtigt werden in dieser Konzeption. Und natürlich ist das Ziel auch, dass sowas in der Schulpraxis ankommt. Also, dass es eben in die Schulpraxis implementiert wird. Und da zeigt sich tatsächlich, dass das nicht so super, sage ich mal, gelingt, wie man sich das vielleicht in der fachdidaktischen Forschung auch erhoffen würde. Und warum ich mich jetzt gerade mit der Sicht von Lehrkräften auf die Fachdidaktik beschäftige, ist halt, dass, also ich sag mal, die Sicht im Sinne von Einstellungen, was genau das ist, dazu kommen wir ja noch, aber Einstellungen von Lehrkräften und von Menschen ganz allgemein beeinflussen eben Verhalten. Und unsere Vermutung ist eben, dass wir über diese Einstellungen, die Lehrkräfte eben ja, gegenüber der fachdidaktischen Forschung haben, dass das vielleicht am Ende beeinflussen können, wie sie auch ja, die fachdidaktischen Forschungserkenntnisse denn für ihre Arbeit in der Schule nutzen.
In diesem Zusammenhang wird ja auch von einer Evidenzbasierung des Unterrichts gesprochen. Was ist denn damit gemeint?
Ja, also Evidenzbasierung ganz allgemein bedeutet einfach, dass Lehrkräfte wissenschaftliche Erkenntnisse so als Grundlage für ihre Unterrichtstätigkeit nutzen. Ja, und das wurde ja auch durch die Beschlüsse der Kultusministerkonferenz festgelegt, dass das eben gewünscht ist.
Und wenn du jetzt daran denkst, wie es in anderen Forschungsfeldern aussieht, wirst du ja mit Sicherheit auch so die eine oder andere Kollegin kennen, die damit konfrontiert ist, dass ihre Ergebnisse nur mit wenig Resonanz irgendwie zusammenhängen und in diesen Kontext hineingebracht werden. Könnte so eine Wissenschaftsskepsis auch eine Rolle bei den Lehrkräften spielen?
Das ist genau das, was ich in meiner Promotion untersuchen möchte. Also man muss dazu sagen, Wissenschaftsskepsis ist eine Einstellung am Ende. Und wie ich schon gesagt habe, Einstellungen beeinflussen ja das Verhalten. Aber an dieser Stelle ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, das Wort Wissenschaftsskepsis kennt man sicherlich so auch aus dem Alltag. Und das wird, glaube ich, ja auch oft assoziiert mit ja, einer Skepsis gegenüber Wissenschaft an sich und dem Wahrheitsgehalt am Ende ja auch von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und das ist nicht, was ich in meiner Forschung untersuche. Wir haben nämlich die Wissenschaftsskepsis gegenüber der fachdidaktischen Forschung so definiert, dass wir sagen, wenn jemand wissenschaftsskeptisch ist gegenüber der fachdidaktischen Forschung, dann bedeutet das, dass er am Ende die Relevanz dieser Erkenntnisse für die eigene Arbeit in der Schule auch anzweifelt. Und da beziehen wir uns auch auf eine Definition von Nagel, Black und Lipowski. Die haben eben diese Wissenschaftsskepsis gegenüber der erziehungswissenschaftlichen Forschung definiert und genau, darauf beziehen wir uns und das ist eben hier der Unterschied, würde ich sagen, zu dieser alltäglichen Definition, sage ich mal, von Wissenschaftsskepsis. Also wir beziehen uns auf die Skepsis gegenüber Relevanz von fachdidaktischer Forschung für den Schulalltag.
Ja, vielen Dank für diese erste thematische Orientierung. Wir würden gerne noch etwas genauer erfahren, wie du denn bei deiner Forschung vorgehst. Erzähl uns doch mal, was du eigentlich machst.
Ich fange mal ganz vorne an. Als ich angefangen habe, vor ungefähr 2 Jahren, da haben wir mit einer Fragebogenstudie angefangen. Also wir auch hier, muss ich sagen, an der Stelle, weil mein Mann Kasim Kostan tatsächlich auch hier an der Uni Bremen promoviert. Wir haben ja gemeinsam angefangen und wir haben dann angefangen, eine Fragebogenstudie zu machen zu eben diesen Einstellungen gegenüber der physikdidaktischen Forschung bei Lehrkräften. Wir hatten zuvor Einstellungen schon in der Masterarbeit in einer Interviewstudie erhoben und haben da irgendwie gemerkt, dass viele der Einstellungen irgendwie ja darauf schließen lassen, dass die Lehrkräfte eher negativ eingestellt sind gegenüber der physikdidaktischen Forschung und den Ergebnissen. Und da sind wir eben auf diese Wissenschaftsskepsis gekommen. Deswegen haben wir eben diese Einstellungen, die aus der Interviewstudie explorativ erhoben wurden, in Likert-Items gepackt. Und ich glaube, wir hatten 22 Likert-Items eben in dieser Umfrage und haben das mit 187 Lehrkräften dann in einer Fragebogenstudie untersucht. Und dann haben wir eben geguckt, wie ist sozusagen diese Wissenschaftsskepsis in der Stichprobe. Also wie groß ist die und auch, ob sich da unterschiedliche Profile von Lehrkräften zeigen. Also die sich eben in der Einstellung zur physikdidaktischen Forschung unterscheiden. Und jetzt gerade bin ich gerade dabei, eine Interviewstudie durchzuführen, weil was wir dann auch gefunden haben oder uns die ganze Zeit eigentlich schon gefragt haben, auch mit dieser Fragebogenstudie und den wissenschaftsskeptischen Einstellungen. Wir haben uns immer gefragt, was denken die Lehrkräfte denn jetzt eigentlich, wenn sie sagen physikdidaktische Forschung oder auch physikdidaktische Forschungsergebnisse. Das kann ja ganz, ganz viel sein. Und deswegen untersuche ich eben gerade in meiner Interviewstudie, die ich jetzt gerade durchgeführt habe, Was denken Lehrkräfte eigentlich, was physikdidaktische Forschung ist? Und das Ziel ist so ein bisschen dann am Ende zu gucken, also wie gesagt, wir haben so eine Profilanalyse gemacht und da eben verschiedene Profile von Lehrkräften gefunden, die sich in den Einstellungen unterscheiden. Und dann wollen wir gucken, ob man vielleicht da so die Vorstellungen zuordnen kann, die ich jetzt gerade erhebe, dass man so sagen kann, okay, unterschiedliche Lehrkräfte mit unterschiedlichen Einstellungen haben vielleicht auch unterschiedliche Vorstellungen davon, was die physikdidaktische Forschung macht.
Da würde ich gerne direkt mal nachhaken, nämlich beim Vorgehen für die Fragebogenstudie. Welche Klassenstufen Lehrkräfte habt ihr denn gehabt und wie seid ihr an die drangekommen?
Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Ganz, ganz viele E-Mails geschrieben. Also wirklich, ich erinnere mich da an eine Zeit, das war glaube ich so Sommer 2023, dass wir hier im Büro saßen, es war total heiß. Und wir haben den ganzen Tag nur E-Mails geschrieben. Wir haben irgendwie bei Google Maps nach Schulen geguckt. Welche Schulen gibt es? Also wirklich hier im Umkreis, aber auch teilweise ganz, im weiteren Umfeld, sage ich mal. Also auch so in Niedersachsen. Und haben da tatsächlich sehr, sehr viele E-Mails geschrieben an die Sekretariate, auch mit der Bitte, das weiterzuleiten an das Physikkollegium. Natürlich hatten wir auch einige Lehrkräfte, die man einfach so kennt. Ne? Also Vitamin B, die haben wir dann auch angefragt. Die haben dann auch den Fragebogen ausgefüllt. Aber wenn ich jetzt mal so überlege, Verhältnis zwischen wie viele E-Mails haben wir geschrieben, wie viele haben wir am Ende geantwortet, also da ist wahrscheinlich so gefühlt ein Zehntel davon übrig, also ein Zehntel davon hat am Ende den Fragebogen ausgefüllt. Und zu deiner zweiten Frage, welche Klassenstufen, das war tatsächlich ganz gemischt. Also wir haben das auch abgefragt in dem Fragebogen und da war so zwischen Klasse 5 und Oberstufe alles mit dabei.
Du hast ja gesagt, ihr habt da so Likert-Items formuliert. Das sind ja so Items, wo man Aussagen zustimmen muss oder die ablehnen muss. Was für Aussagen waren das? Kannst du da ein, zwei Beispiele nennen?
Ja, ich kann mal ein paar Beispiele, konkrete Beispiele heraussuchen. Also da war zum Beispiel bei, die physikdidaktische Forschung spielt für die Unterrichtspraxis eine wichtige Rolle, weil sie sich mit konkreten Schwierigkeiten aus dem Physikunterricht beschäftigt. Also das ist jetzt eher ein Beispiel für so eine positive Bewertung der physikdidaktischen Forschung. Und dann hatten wir noch die physikdidaktische Forschung und die Schulpraxis arbeiten nicht gut zusammen, weil fachdidaktische Forscherinnen und Forscher keinen Kontakt zum Schulalltag haben. Und das wäre dann eher ein Beispiel für so eine negative Bewertung der Forschung.
Und jetzt hattest du vorhin ja mal erwähnt, dass ihr Profile, Lehrkraftprofile identifiziert habt. Welche haben sich denn da so ergeben?
Also da haben sich insgesamt 4 verschiedene Profile ergeben. Und wir haben dann versucht, die ja basierend auf den Antworten und den Ergebnissen zu benennen und zu kategorisieren. Und da kann ich ja einfach mal sagen, welche 4 Profile das sind. Also wir haben einerseits ich sag mal, die 2 extrem, also die mit sehr skeptischen oder sehr wissenschaftsnahen Einstellungen. Das sind einmal, wir nennen sie auch die skeptischen, und auf der anderen Seite die Forschungsbefürwortenden. Und dann gibt es noch 2 Profile dazwischen, wo das so ein bisschen nicht ganz klar ist, sage ich mal, wie sie sich positionieren. Und das sind einerseits die Unterversorgten und die Unschlüssigen. Und ich kann auch gerne noch mal ein bisschen darauf eingehen, was diese unterschiedlichen Profile ausmacht. Ich fange mal wieder an mit diesen Extremen, also mit den Skeptischen und mit den Forschungsbefürwortenden. Also fangen wir mal an mit den Forschungsbefürwortenden. Das sind Lehrkräfte, die insgesamt die physikdidaktische Forschung sehr, sehr positiv bewerten. Also sowohl die Relevanz der Ergebnisse für den allgemeinen Physikunterricht, aber auch für so Lehrkräfte persönlich, also wie Lehrkräfte eben persönlich so Forschungsergebnisse nutzen. Und was auch positiv bewertet wird, ist so der Kontakt, sage ich mal, zwischen Forschung und Schule, was am Ende dann ja auch wieder damit zu tun hat, das hängt auch mit der Praxisrelevanz am Ende zusammen. Also wie sehr die Lehrkräfte auch denken, dass die Forschung auf die Bedürfnisse der Schule, sage ich mal, auch eingeht und weiß sozusagen, was da die Probleme sind. Ja, und auf der anderen Seite das Profil, die Skeptischen, da kann man sagen, dass das eher Lehrkräfte sind, die allgemein die Relevanz von diesen Forschungsergebnissen für ihre tägliche Arbeit anzweifeln. Also dass eher wenig, wenig auch wahrscheinlich nutzen, wenig da den Mehrwert sehen von Forschungsergebnissen für die Unterrichtspraxis und eben auch diesen Kontakt zwischen Forschung und Schule auch eher negativ bewerten würden. Ja, und dann gibt es noch die Unterversorgten, wo man sagen kann, dass das Lehrkräfte sind, die zwar eine hohe Relevanz auch sehen von Forschungsergebnissen für den Unterricht und für sich persönlich das auch zu nutzen, aber diesen Kontakt sehr negativ bewerten. Und man kann da, glaube ich, so ein bisschen darauf schließen, dass diese Lehrkräfte wenig Möglichkeit sehen, auch in ihrem, vielleicht auch durch die Bedingungen als Lehrkraft, dass man wenig Zeit hat, da eben auf Forschungsergebnisse zurückzugreifen. Also vielleicht wissen sie auch gar nicht so genau, wie sie da rankommen. Oder vielleicht sagen sie, ja, ich weiß zwar, dass ich mir was durchlesen kann selber, aber dafür fehlt mir dann auch einfach die Zeit. Und das letzte Profil, das sind die Unschlüssigen. Das war tatsächlich sehr, sehr schwierig, das irgendwie sinnvoll zu interpretieren. Da haben wir lange überlegt. Und da kann man sagen, dass die Lehrkräfte zwar schon irgendwie eine Relevanz von Forschungsergebnissen für sich persönlich auch sehen, aber so die allgemeine Relevanz von Forschung für Unterricht ziemlich neutral bewerten, muss man da eigentlich schon sagen. Und wir haben so ein bisschen vermutet, auch haben da ein bisschen genauer reingeguckt in die Items und die Antworten und haben dann gesagt, dass das vielleicht Lehrkräfte sind, die sowas zwar vielleicht nutzen würden, aber dann doch eher auch die eigene Erfahrung höher einschätzen als das, was Forschungsergebnisse sagen und sich am Ende vielleicht gar nicht so sicher sind, ob sie es nutzen wollen oder nicht.
Eine Nachfrage habe ich dazu noch, und zwar, du hast jetzt 4 Profile. Gab es irgendwie auch so quantitativ was, wo du sagen kannst, das waren besonders häufige Profile, die bei euren über 180 Lehrkräften da aufgetaucht sind?
Da kann ich sagen, das Profil der Unterversorgten war das häufigste Profil. Da waren 41% der Lehrkräfte drin. Und alle anderen waren ungefähr gleich, kann man, glaube ich, sagen.
Du hast ja im nächsten Schritt jetzt nochmal Interviews geführt mit Lehrkräften und bist, so wie ich es verstanden habe, gerade dabei, das auszuwerten. Kann man da schon so ein bisschen so einen kurzen Einblick geben, was sich da so andeutet? Was verstehen die Lehrkräfte unter physikdidaktischer Forschung?
Ja, also da kann man, glaube ich, sagen, dass was sie sich als Ziel dieser Forschung vorstellen, sehr, sehr ähnlich ist. Also es wird immer irgendwie gesagt, dass das Ziel ist, ja, das Lehren und Lernen von Physik zu untersuchen und auch ne, Physikunterricht am Ende dadurch zu verbessern. Das ist tatsächlich, was das Ziel angeht, sehr, sehr einheitlich. Was so Inhalte und Methoden angeht, also die Vorstellung dazu, das ist sehr, sehr breit gestreut. Also da kam wirklich sehr, sehr viel. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt ein konkretes Beispiel nennen kann. Vielleicht mal so ein paar Sachen. Also da wurde natürlich als Inhalt sowas wie Schülervorstellung genannt, aber auch Physikunterricht an sich zu untersuchen, so wie er ist, oder Unterrichtskonzeptionen zu entwickeln und noch viel, viel mehr. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, was da noch kam. Und auch methodisch kam so viel. Also da kam, dass da die physikdidaktische Forschung mit wahnsinnig großen Stichproben arbeitet und viel Unterricht an der Schule eben untersucht mit Schülerinnen und Schülern, aber auch Interviewstudien durchgeführt werden. Da kam wirklich sehr, sehr viel. Aber eine Sache, die ich da noch sagen möchte, was mir auch aufgefallen ist, was tatsächlich sehr einheitlich auch war, muss man fast schon sagen, dass die Lehrkräfte insgesamt eigentlich alle sich, also immer auch den Wunsch noch geäußert haben, dass sie mehr von der Forschung mitkriegen würden und auch gerne sehr viel davon nutzen würden, aber halt manchmal einfach die Zeit fehlt, also sich da wirklich selber intensiv mit zu beschäftigen und vielleicht Studien zu lesen oder auch so Unterrichtskonzeptionen sich anzugucken und das dann für sie selbst anzupassen. Und was da wirklich auch oft gesagt wurde, ist, ich wünsche mir eigentlich so ganz konkrete Anweisungen, was ich ganz schnell vielleicht mir mal angucken kann und direkt umsetzen kann. Und auch der Wunsch nach mehr so Fortbildungen, wo man nicht selber was lesen muss, also alleine zu Hause, sondern wo man sozusagen mit mehreren ist und auch da irgendwie mehr Möglichkeit hat, direkt viel mitzukriegen. Das wurde auch wirklich sehr, sehr häufig genannt in dem Zusammenhang.
Das sind verdammt coole Einblicke in deine Forschung, die du da uns gerade gibst. Was mich da auch immer total interessiert ist, du bist jetzt von der Interview, also von einem Fragebogen ausgegangen hin zu einer Interviewstudie, also von einem quantitativen Erhebungsinstrument zu einem qualitativen Instrument. Wie bist du denn da methodisch vorgegangen? Da gab es doch mit Sicherheit so ein paar Hürden, die man da irgendwie wuppen muss, um tatsächlich an seine Daten ranzukommen.
Da bin ich ja auch irgendwie gerade noch dabei, tatsächlich in diesem Prozess. Also wir haben natürlich die Fragebogenstudie gemacht und die Profile ja mit der Analyse sozusagen schon identifiziert. Und jetzt bin ich ja gerade noch in dieser Erhebungsmethode. Vielleicht muss man dazu sagen, ich habe nicht die Lehrkräfte interviewt, die auch an der Fragebogenstudie teilgenommen haben, weil wir da einfach den Kontakt nicht hatten, sondern neue Lehrkräfte. Und die Schwierigkeit ist gerade so ein bisschen tatsächlich, weil wir wollen ja am Ende das, was in den Interviewaussagen steckt, diesen Profilen zuordnen. Das heißt, ich muss auch wissen, was die Lehrkräfte, also die Lehrkräfte, die ich interviewt habe, in welche Profile die kommen. Und da kann ich sagen, die Schwierigkeit ist, da hinterher zu sein, dass man alle Daten hat. Ich weiß nicht, ob ich da irgendeinen Tipp geben kann, wie man das besser machen kann. Aber Lehrkräfte sind nun mal auch irgendwie viel beschäftigt und antworten dann nicht immer. Und bei manchen habe ich dann einfach nicht die Daten zu den Profilen und muss dann am Ende gucken. Also das weiß ich auch jetzt gerade noch nicht, wie ich das denn löse. Das ist so ein bisschen da die Schwierigkeit tatsächlich, dass man alle Daten hat.
Es bleibt herausfordernd. So würde ich das sagen. Sind denn noch weitere Schritte geplant, wenn die Interviews mal fertig sind?
Ja, geplant ja. Und das ist noch so ein bisschen offen, wie es da weitergeht. Ja, wir haben einerseits überlegt, ob man vielleicht nochmal so Experteninterviews, sage ich mal, macht, also mit Personen, die in der physikdidaktischen Forschung tätig sind, um zu gucken, ja, was sagen solche Leute eigentlich, die in der Forschung tätig sind, was physikdidaktische Forschung ist. Und am Ende, um so ein bisschen auch das zu vergleichen, ne? Also was sind die Vorstellungen von den Lehrkräften, was sind die Vorstellungen von den Expertinnen und Experten aus der physikdidaktischen Forschung. Aber das ist noch gar nicht ganz sicher, ob und wann ich das noch mache. Genau, wie gesagt, im Moment erstmal noch weiter auswerten.
Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen für.
Auf jeden Fall.
Ja, danke.
Niemand hat gesagt, dass Promovieren einfach ist.
Nee.
Genau. Aber vielleicht haben wir ja die ein oder andere Person, die heute zuhört, auch da richtig heiß drauf gemacht, ein bisschen mehr dazu zu erfahren. Gibt es denn irgendwie weitere Publikationen von dir oder von Menschen, Ressourcen, die du zum Thema irgendwie interessierten Personen ans Herz legen möchtest?
Ja, da habe ich drei Sachen im Kopf. Erstmal würde ich sagen, wer sich weiter mit Einstellungen beschäftigen möchte und auch dem Zusammenhang mit Verhalten, da kann ich eigentlich alle Publikationen von Fischbein und Eizen, also Eizen mit AJZEN, empfehlen. Die haben viel dazu geforscht, wie gesagt, Einstellung und Verhalten und den Zusammenhang. Das hat bei mir sehr geholfen, da einen Überblick zu bekommen. Und dann kann ich noch empfehlen von Fives and Bühl eine Publikation, die nennt sich Spring Cleaning for the Messy Construct of Teachers' Beliefs. Also da geht es eben um Beliefs, weil dieses Wort Beliefs und Einstellungen und Attitudes, Vorstellungen, also ne, Englisch und Deutsch dann auch gemischt, das wird eben gar nicht einheitlich verwendet. Und das hat mir auch da sehr geholfen, ja, so einen besseren Überblick zu bekommen, wie ich die Begriffe Einstellung und Vorstellung und Belief verwende. Und dann würde ich auch noch empfehlen, zur Wissenschaftsskepsis, den Artikel von Nagel, Black und Lipowski. Der nennt sich Predictors and Consequences of Skepticism towards the Relevance of Scientific Content for Teaching Practice. Und da geht es eben um diese Wissenschaftsskepsis in der erziehungswissenschaftlichen Forschung.
Ja, vielen Dank. Die werden wir wahrscheinlich in den Shownotes einmal erwähnen und verlinken.
Genau, sodass die Leute auch tatsächlich darauf zugreifen können. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Melissa, für das Teilen deiner Gedanken. Abschließend möchten Christoph und ich dir noch einmal die Gelegenheit geben, deine Hauptpunkte für die Zuhörenden zusammenzufassen. Und es funktioniert ähnlich wie ganz am Anfang beim Eisbrecher. Und wir bitten dich auch hier, die folgenden Sätze wieder zu vervollständigen. Wenn ich eine zentrale Botschaft übermitteln könnte, dann wäre das?
Also ich würde sagen, auch wenn ich jetzt in der Forschung wissenschaftsskeptische Einstellung finden konnte, also wie gesagt, bezogen auf die Praxisrelevanz der physikdidaktischen Forschung, würde ich auf jeden Fall sagen, es ist trotzdem bei den meisten Lehrkräften der Wille da, sich mit diesen Forschungsergebnissen auseinanderzusetzen und das am Ende auch für den Unterricht einzusetzen. Aber aus Sicht der Lehrkräfte scheitert es hauptsächlich irgendwie daran, wie man darauf zugreifen kann, ja, von Seiten der Uni sozusagen, von der Forschung. Und es müsste vielleicht auch manchmal ein bisschen konkreter noch aufbereitet sein, dass man es direkt verwenden kann.
Und dann würden wir dich noch bitten, den Satz zu vervollständigen. In Bezug auf physikdidaktische Forschung empfehle ich.
Ja, da empfehle ich, würde ich sagen, noch ein bisschen mehr die Forschungsergebnisse der Fachdidaktik irgendwie noch direkter an Lehrkräfte anzubieten. Weil wie gesagt, der Wille ist meiner Ansicht nach auf jeden Fall da. Aber Lehrkräften fehlt es denn vielleicht manchmal so ein bisschen an diesen Möglichkeiten, wie sie darauf zugreifen können. Vielleicht, ich weiß nicht, wie man das realisieren könnte, ob man so eine Art zentrale Internetplattform hätte, wo man eben ganz direkt so auf sowas zugreifen kann. Also wo Lehrkräfte ganz direkt sehen können, was gibt es denn aus der fachdidaktischen Forschung, vielleicht so unterteilt in Studien, die man lesen kann oder konkretes Unterrichtskonzeption oder so. Und ich glaube auch, vielleicht, wenn das irgendwie möglich ist, dass man von Seiten der Fachdidaktik noch mehr Fortbildungen anbietet, weil auch da scheint, ja, meines Empfindens nach ein sehr großer Bedarf irgendwie da zu sein, da wirklich noch mehr mitzubekommen, aber eben in so einem, ja, ich sag mal, für Lehrkräfte irgendwie angenehmen Rahmen, also so einfach wie möglich in so einem, ja, beanspruchenden Job.
Vielleicht ja auch in einem Podcast.
Ja, auch das.
Also super, Melissa, dass du das nochmal für uns zusammengefasst hast. Wir bedanken uns auch ganz herzlich bei dir, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich fand es super schön, über mein Projekt zu berichten. Und ja, hat mich gefreut, dass ich dabei sein konnte.
Wir uns auch. Das war auch unsere heutige Folge von Nicht im Fachraum Essen, dem Podcast zur Forschung zum Lernen und Lehren in den Naturwissenschaften. Wir möchten uns sehr herzlich bei der GDCP-Stiftung zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Didaktik der Chemie und Physik bedanken, die durch ihre Unterstützung ermöglicht, dass ihr diesen Podcast hören konntet. Weitere Informationen zu Nicht im Fachraum Essen, zu weiteren Folgen und zum Podcast-Team selbst findet ihr auf unserer Webseite. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diese Folge von Nicht im Fachraum Essen wurde am 16. Juni 2025 aufgenommen. Moderiert und redigiert wurde die Folge von Ann-Kathrin Krebs und Christoph Vogelsang. Der Schnitt wurde von Florian Trauten durchgeführt.